Radio Dreieckland, Punkt 12. Es ist jetzt 12.30 Uhr. Um 9.52 Uhr ist der letzte LKW mit den Kastoren in das Zwischenlager Gorleben eingefahren. Am Telefon begrüße ich jetzt Fabian, der für uns im Wendland die letzten Tage war. Zunächst mal Glückwunsch, Fabian. Die Wette gegen mich hast du gewonnen.
Aber locker habe ich die gewonnen.
Ja, die Wette war, ob es der Polizei gelingt, schon am Montag oder erst am Dienstag. Und du hast auf den Dienstag mindestens getippt gehabt. Stimmt's?
Genau, ja. Und das war gestern auf jeden Fall schon klar, dass das 12 Uhr, also Montag, nichts mehr wird. Da saß ja noch alles ziemlich fest im Verladekran.
Genau, und da war noch groß blockiert und da mussten noch mehrere Tausend auf den Strecken entfernt werden und es musste auch noch ein quergestellter LKW entfernt werden. Und wie jetzt die Presseberichte sind, es wurde dann nicht nur, nachdem das alles entfernt worden ist, es wurde auch noch kräftig weiterhin bestimmte Aggressivität zutage gestellt seitens der eingesetzten Polizeikräfte.
Ja, das haben wir auch nur aus den Presseberichten bzw. dem Castor-Ticker erfahren. Wir waren dann nicht mehr direkt vor Ort. Man kann hier nicht überall sein. Nee. Das ist ein ziemlich großes Gebiet, wo man sich hier bewegt. Ich war gestern 50 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs durch Stock und Stein und Wald. Man kann nicht überall sein.
Man kann nicht überall sein, das ist wohl wahr. Jetzt, Fabian, vielleicht, ihr seid auf dem Weg, auf der Rückfahrt in Richtung Uelzen. Ein vielleicht doch mal Versuch. Ihr habt jetzt mehrere Tage lang das freie Radio Wendland gemacht oder mitgemacht. Ein Versuch einer Bewertung jetzt dieser Aktion aus eurer Sicht und jetzt auch nachdem der Castor drinne ist.
Ja, also von einer medientechnischen Perspektive ist es ein krasser Erfolg gewesen, würde ich sagen. Also ich habe vorher noch nie beim Radio Freien Wendland mitgemacht. Aber wenn wir uns erinnern, beim NATO-Gipfel, als wir hier in der Radio Dreieckland unten große Streams geschaltet haben, da hatten wir mal 350 Zuhörer und Zuhörerinnen gleichzeitig am Stream. Jetzt beim Radio Freien Wendland waren es zu Topzeiten 2400. Und selbst noch zu Zeiten wie 5 Uhr morgens waren noch 600 Leute auf dem Stream. Plus die ganzen Leute, die im Wendland hier Informationen über den Castor haben wollten und zugehört haben. Es gab immer auf großen Kundgebungen, wurden Sachen auch gespielt, wurde das Castor-Radio immer wieder abgenommen. Also es gab ein sehr, sehr, sehr großes Interesse und es gab auch sehr viele Medienleute, die hier am Start waren und alternative Berichterstattung gemacht haben und versucht haben, die Proteste in Bild zu setzen und in Ton zu setzen und die Message zu transportieren. Die Message, dass irgendwie Atomkraft hier völlig ungewünscht ist und der Ausstieg vollzogen werden muss und diese Politik einfach das durchzuziehen, jetzt kurz vor knapp, diese arrogante Weise auch einfach vor dem Castor das anzukündigen, dass hier Laufzeitverlängerungen durchgesetzt werden müssen, das hat eine ganz klare Abfuhr bekommen mit diesen Protesten. Nicht nur in Gorleben, nicht nur im Wendland. Ich denke, die ganze Strecke, selbst in Frankreich gab es massive Proteste und der Castor ist nicht zufällig der längste Castor aller Zeiten gewesen.
Von der Zeit seines Transportes her, da gingen die Proteste ja schon in Caen, also ziemlich schnell nach der Verladestation los und auch dort wurde er das erste Mal gestoppt. Das ist auch wahrscheinlich eins der Ergebnisse, dass in Frankreich doch mehr diese Atommüllproduktion und Verschubung quer durch Europa thematisiert worden ist, wenn man den Presseberichten aus Frankreich glauben kann.
Das haben wir auch so wahrgenommen, dass das französische Interesse an den Castor-Transporten auf jeden Fall sich erhöht hat und da sehr viel darüber berichtet wurde. Zu den französischen Protestierenden muss man vielleicht noch sagen, das ist von hier krass, also finde ich sehr, sehr heftig wahrgenommen worden, dass die Leute sind verletzt worden, als sie losgeschnitten worden dort. Die haben alle Sehnenverletzungen, sind zum Teil schwer verletzt. Und haben eine riesige Repressionswelle jetzt auf sich zukommen sehen. Also die müssen 15.000 Euro Kaution hinterlegen, sonst werden sie erstmal eingebuchtet für unbestimmte Zeit. Und das ist ein Level der Repression, das mir jetzt zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht der erfahrenste Castor-Gegner, aber das hier so nicht vonstatten geht in Deutschland. Also so massive Geldbußen direkt nach der Verhaftung und diese Verletzungen auch beim Losschneiden, also da sind sie hier doch etwas vorsichtiger gewesen.
Da sind die Kräfteverhältnisse hier dann doch ein bisschen anders, dass man sagen kann, da hat sich so etwas eingespielt. Bloß man wusste ja auch, man hat es ja auch am Samstag in Harlingen, als diese Castor-Schotter-Aktion gewesen war, dass doch ein sehr energisches, um nicht zu sagen sehr gewaltförmiges Vorgehen seitens der eingesetzten Polizeikräfte angesagt war. Und auch immer, wenn wir jetzt diese Beispiele mit Pfefferstreh aus Bäumen raus, zu holen, dass die Leute verletzt werden. Also die Verletzungen sind ja in diesen Momenten auch immer wieder, haben ja auch stattgefunden. Von 800 bis 1000 wird da geredet, die durch Pfefferspray verletzt worden sind.
Ja, man muss dann ein bisschen schauen, genau die Sachen auseinanderhalten. Also in Harlingen, so wie wir das überblickt haben, waren vor allem die Blockaden, die friedlichen Blockaden vom Widersetzen. Und die Kaster-Schotter-Aktion war vor allem früher, am frühen Samstagmorgen. Und es kann sein, dass es auch bei Harlingen war, aber es war eher noch weiter westlich zu Lüneburg. Ja. Und ja, da wir waren ja noch unterwegs, beziehungsweise haben dann erstmal schlafen müssen. Wir kamen ja von der Südblockade. Aber die Bilder, die wir dann auch gesehen haben im Internet und auch die Gespräche, die wir geführt haben hier mit Aktivisten und Aktivistinnen, das war so ein sehr rabiates Vorgehen, einfach ein total willkürlicher Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken, weil sie halt einfach unterbesetzt waren, die Polizei. Also es waren nicht genug Leute da, nicht genug Polizisten, um diese sehr lange Strecke wirklich zu sichern, also auch so schnell zu sichern. Weil die können ja nicht einfach warten und die dann später wegtragen. Sie müssen ja wirklich verhindern in diesem Moment, dass geschottert wird. Und das konnten sie einfach nur mit massiver Gewalt. Und es ist ein bisschen schwierig, das Presseecho einzuschätzen, das kannst du vielleicht besser, wenn du in Freiburg sitzt und das natürlich verfolgt hast. Aber hier war das auf jeden Fall auch nicht akzeptabel, wie die Polizisten da vorgegangen sind.
Ja, die Polizei hat an dem Tag ein relativ gutes Presseecho bekommen durch die Geschichten mit den Leuchtmunitionsaktionen, die zwar zeitlich danach gewesen sind und so ein bisschen, dass da so ein bisschen gefackelt wurde an einem Einsatzfahrzeug, so einem Räumpatzer. Dadurch hatte sie eine bestimmte so Krawallebene durchaus an dem Tag ganz gut drinne. Insgesamt.
Aber zu dieser Krawallebene muss man auf jeden Fall sagen, das wird hier überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Also gewalttätige Proteste, das ist was völlig anderes. Also das hier waren absolut friedliche Proteste und keine Ahnung, wie die Bild-Zeitung und Konsorten das mit ihr also überhaupt verantworten können. Also entweder waren sie nicht hier oder sie sind einfach nur darauf aus, hier den Gewaltprotest zu inszenieren, weil es war definitiv kein Gewaltprotest.
Ja, das war dann offenkundig und ist ja auch durch die weitergehende Berichterstattung auch ein bisschen arg relativiert worden, weil sobald man Bilder sah, auch wie diese Einsätze auf diesen Schienen bei der Schotteraktion gewesen sind, dann sah man, dass da das also ein in jeder Hinsicht eher friedlicher Protest gewesen ist, der da versucht hat, da zu schottern. Jetzt nochmal ein Aspekt, es haben ja verschiedene aus der Partei der Grünen, also Herr Trittin, Frau Roth, sich an Blockaden neuerdings wieder beteiligt. Ihr habt im Radio Freies Wendland darauf am Sonntag oder am Montag reagiert, indem ihr nochmal ein Zitat von Trittin aus dem Jahre 2001 gebracht habt. Ist das so eine bestimmte Gefahr? Also wenn ich mir die Berichterstattung im Aktionsradio, aber auch im Radioforum angeguckt habe, dass doch viele sich zurückziehen auf Rot-Grün und den damaligen Konsens, ist das so ein bisschen doch etwas, was trotz dieser Aktion doch verbleibt? Also die volle Überwälzung in eine vielleicht Wahlaktion? Oder konnten dann solche Leute wie Roth und Trittin dann genagelt werden auf Fragen, wie sie sich denn konkret verhalten, falls sie wieder an die Regierung gespielt werden?
Ja, also wir haben das immer wieder versucht zu thematisieren, auch in unserer Interviewführung, eben genau diese Frage zu stellen, so wie könnte eine politische Lösung von diesem Konflikt aussehen? Und es geht auf jeden Fall dahin, dass die Leute den sofortigen Atomausstieg wollen, aber einige sagen dann doch schon, ja okay, wenn es einen Regierungswechsel gibt, dann gibt es mindestens irgendwie wieder dieses Zurückkehren auf diesen Atomkonsens, diesen sogenannten Atomkonsens. Es ist schwierig zu beurteilen, man kann glaube ich nicht sagen, die Bewegung will das und die wollen das. Ich glaube, das war so eine breite Masse von Menschen hier, das war eine sehr bunte Mischung. Es waren die alten, die bäuerliche Notgemeinschaft, also die Eingesessenen hier, die alten Wendländer. Es waren sehr viele junge Leute dabei, die zum ersten Mal auch dabei waren, weil sie das einfach nicht mehr mittragen wollten, diese Art der Regierungsführung mit Stuttgart 21, mit dem Durchsetzen des Castors und der Energiepolitik der Bundesregierung. Und es ist schwierig, man kann nicht sagen, die Bewegung oder die Aktivisten hier im Wendland wollen das und das und sind so radikal und glauben nicht mehr die Politik. Es ist ein sehr breites Bild und man kriegt alle Antworten.
Ja, ich denke auch, das ist so, das ist die macht die einerseits die Stärke, vielleicht aber auch die Schwäche aus, weshalb wir jetzt nach 30 Jahren, wir haben gerade eben in der Sendung vorher nochmal einen historischen Rückblick gemacht auf die Besetzung des Bohrlauchs 2004, also den Ausgangspunkt wo Gorleben zum Endlager deklariert wurde und der damaligen Besetzung. Und wenn man sich das alles wieder anhört, dann ist man immer wieder fragt, Mensch, 30 Jahre geht das jetzt schon? Gut, jetzt scheint es also noch ein paar Jährchen länger gehen zu müssen, offensichtlich. Fabian, ich wünsche euch eine gute Rückfahrt. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen ausgeschlafen und dass ihr euch noch vielleicht notfalls Schlaf nehmt und nicht nur auf die Tube drückt.
Wir schauen, dass wir bald wieder da sind.
Du hoffst, bald wieder da zu sein. Also, ich bedanke mich jetzt nochmal für deinen abschließenden Bericht auf der Rückfahrt aus dem Wendland.
Danke.
Also, gute Heimfahrt.